Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Wie kann Russland dazu gebracht werden, für Kriegsschäden in der Ukraine zu zahlen? Besprechen wir gleich mit jemandem, der das gerade vorbereitet. Und es geht um Europaskepsis vor der Wahl und die Frage, was dran ist am Vorurteil des fernen Brüssel. €450 Milliarden würde es aktuell kosten, die Ukraine wieder aufzubauen. Das ist die Schätzung der UN. Die große Frage ist, ob Russland dafür am Ende zahlen wird. Schon jetzt wird dafür einiges vorbereitet. Vor allem der Europarat beschloss vor gut einem Jahr einen ersten Schritt in diese Richtung, nämlich ein Schadensregister, das Kriegsschäden in der Ukraine dokumentieren soll. Gestern konnten die ersten Anträge gestellt werden. Gleichzeitig besprachen die Staats- und Regierungschefs, wie das Geld von Russland eingetrieben werden könnte. Über all das sprechen wir gleich mit dem Juristen, der das Schadensregister verantwortet. Jetzt aber erstmal Frederik Ruther mit Informationen zum Schadensregister.
Es war im Mai vergangenen Jahres, als die Staats- und Regierungschefs der Europaratsstaaten zusammenkamen zum Gipfel in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Dort haben die Staatenvertreter unter anderem beschlossen, ein Schadensregister für die Ukraine einzurichten. Bundeskanzler Olaf Scholz damals in Reykjavik.
Der Europarat ist auch wichtig, um die Kriegsverbrechen der russischen Besatzer zu ahnden und Rechenschaft einzufordern für die enormen Schäden, die Russland der Ukraine Tag für Tag zufügt.
Kriegsverbrechen ahnden, Rechenschaft einfordern. Ein Schritt in diese Richtung soll das Schadensregister unter dem Dach des Europarats sein. Dessen Aufgabe ist es, Zerstörungen zu dokumentieren, die von Russland verursacht wurden. Konkret ist geplant, dass beim Register Nachweise und Schadensersatzansprüche eingereicht werden können, etwa wenn es um Folter und sexuelle Gewalt geht, um die Vertreibung von Personen, den Verlust von Eigentum, um die Zerstörung kritischer Infrastruktur oder der Umwelt. Das Register sichtet das eingereichte Material und speichert es, wenn festgestellt wurde, dass mögliche Schadensersatzansprüche gegenüber Russland vorliegen. Wichtig ist aber, für die Durchsetzung dieser Ansprüche und mögliche Kompensationszahlungen ist das Register nicht zuständig. Es dient vor allem dazu, die Ansprüche überhaupt zu sammeln. Der Aufbau und die Arbeit des Schadensregisters werden von einem Verwaltungsrat begleitet, dem unter anderem der deutsche Jurist und Entschädigungsexperte Norbert Wühler angehört. Insgesamt beteiligen sich mehr als 40 Staaten am Schadensregister, darunter die meisten Mitglieder des Europarats, aber auch Kanada, die USA, Japan und die EU. Der Sitz des Schadensregisters ist in Den Haag. In Kiew wurde vor wenigen Tagen eine Zweigstelle eröffnet. Präsident Volodymyr Zelensky bedankte sich dafür und sagte, es sei nun wichtig, dass die Ukrainer bald Anträge einreichen können, um Entschädigungen zu erhalten. Die Antragszahlen könnten nach ukrainischen Angaben in die Millionen gehen.
Genau das vertiefen wir jetzt, denn gestern konnten die ersten Anträge gestellt werden und die beteiligten Staaten haben auf einer internationalen Konferenz in Den Haag besprochen, was noch fehlt, damit Ukrainerinnen und Ukrainer die Entschädigung schließlich auch erhalten. Mit dabei war Norbert Wühler. Er ist Jurist und vor allem derjenige, der das Schadensregister für den Ukraine-Krieg unter der Schirmherrschaft des Europarats aufgesetzt hat. Mit ihm habe ich gestern gesprochen, während bei ihm die ersten Anträge einliefen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wer sie gestellt hat.
Das sind Anträge von Personen, die entweder ihr Haus, ihre Wohnung oder eine sonstige Bleibe verloren haben aufgrund des Krieges, wo Beschädigungen stattgefunden haben oder komplette Zerstörung. Das ist die erste Kategorie von Ansprüchen, die eingereicht werden.
Sie waren selbst auch dreimal in der Ukraine, um dieses Schadensregister aufzubauen, um alles vorzubereiten. Haben Sie denn dort auch konkret Menschen getroffen, die solche Schäden erlitten haben und die die Anträge jetzt auch stellen wollen?
Das habe ich. Ich war in der Ukraine vor allen Dingen für den Europarat, um Programme, die die Ukraine selbst schon aufgelegt hat, für Opfer des Krieges zu evaluieren und zu sehen, wie das Verhältnis dieser Programme zu diesem internationalen Schadensregister in Den Haag aussehen wird. Aber in diesem Zusammenhang habe ich Personen getroffen, die unter anderem ihre Bleibe verloren haben. Ich habe getroffen Frauen, die vergewaltigt worden sind. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass ich in einer anderen Funktion für eine große NGO tätig bin, die Frauen betreut, die Opfer von Vergewaltigung in Konflikten sind. Das war der Kontext, in dem ich in der Ukraine tätig war.
Was Sie jetzt angesprochen haben, sind Schäden, die Privatpersonen erlitten haben, entweder Sachschäden oder eben auch Straftaten, die begangen wurden an diesen Menschen. Wie ist es denn insgesamt? Geht es auch um Reparationen von der Ukraine gegen Russland, also um staatliche Reparationen? Oder geht es tatsächlich primär um Schäden von Privatpersonen und Unternehmen?
Also kurz gesagt geht es um das Zweite. Wie Sie sagen, traditionell waren Reparationen, Zahlungen nach Kriegen, nach großen Konflikten von einem Staat an den anderen Staat. Das waren Pauschalbeträge, die entweder festgelegt wurden oder verhandelt wurden. Im Fall der Ukraine, in diesem Mechanismus, wo das Schadensregister jetzt die erste Stufe ist, ist das Verfahren ein anderes. Das internationale Recht ist inzwischen weitergegangen und sieht nicht nur Reparationen von einem Staat zum anderen vor, sondern eben Ansprüche von Einzelpersonen, Privatpersonen, Unternehmen, die Schäden erlitten haben und die diese Ansprüche selbst gegen den Verursacherstaat geltend machen können. Dafür gibt es seit einer Reihe von Jahren Beispiele von Entschädigungskommissionen. Und das Register für die Ukraine ist, wie gesagt, die erste Stufe eines solchen Verfahrens.
Wie viele Anträge erwarten Sie insgesamt?
Das ist eine gute Frage. Es gibt Schätzungen, dass es zwischen 6 und 8 Millionen Anträge sein werden. Das ist natürlich eine riesige Zahl. Die größte Zahl, die erwartet wird, wird kommen von Personen, die ihre Heimat verlassen mussten sozusagen, die aus ihrer Wohnung, aus ihrem Umfeld geflohen sind, entweder innerhalb der Ukraine oder aus der Ukraine raus. Das wird die große Zahl von zwischen 4-5 Millionen sein. Der Rest kommt von Personen, die, wie gesagt, Wohnungen verloren haben, Familienangehörige, Opfer von Folterungen, Verschleppungen, Kinder, die nach Russland verschleppt worden sind. Und auch am anderen Ende des Spektrums Anträge auf Entschädigung zum Ersatz von Umweltschäden. Das ist sozusagen das andere Ende des Spektrums. Der einen sind diese Personenschäden, das andere Umweltschäden, die ganze Bereiche der Ukraine betreffen. Das wird ein weiterer großer Aspekt sein.
Jetzt wurden diese ersten Anträge gestellt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab?
Im Augenblick läuft das alles elektronisch ab. Es gibt der Ukraine ein getestetes, ausgeklügeltes System eines Regierungsportals, eines Webportals, das bisher insgesamt 20 Millionen Ukrainer etwa benutzen für alle möglichen Verwaltungsdienstleistungen, vom Führerscheinbeantragung über Passausstellung bis zu Sozialzahlungen. In diesem etablierten Computersystem ist eine eigene Ecke in Anführungszeichen entwickelt worden, in der Antragsteller unmittelbar elektronisch ihre Anträge einreichen können. Man kann Dokumente oder Fotos hochladen, also Beweismittel, die Anträge unterstützen. Und diese Anträge werden dann aus diesem ukrainischen Portal pauschal an das Register elektronisch übertragen auf gesicherten Wegen und erreichen so das Register in Den Haag.
Und wie geht's dann weiter? Also wie werden die Anträge dann in Den Haag weiter bearbeitet? Wie findet man dann vielleicht auch raus, ob ein Schaden tatsächlich durch den russischen Angriffskrieg verursacht wurde oder nicht?
Also dieser letzte Teil, ob tatsächlich der Schaden durch Russland verursacht wurde, der wird nicht vom Register bearbeitet. Das Register hat die Funktion zu prüfen, ob die Anträge unter die richtigen Kategorien fallen und ob die entsprechenden Beweise und Beweismittel mit angehängt sind. Die Entscheidung, ob tatsächlich ein Antrag berechtigt ist, ob Russland Verursacher ist, auch in welcher Höhe dann Entschädigung eventuell zusteht, das wird in der zweiten Stufe sozusagen passieren, in diesem Entschädigungsmechanismus der Kommission, die noch einzurichten sein wird. Und über diese Errichtung dieser zweiten Stufe der Kommission wird gerade auch in Den Haag im Moment auf dieser Staatenkonferenz verhandelt, über die Frage, wie die aussehen soll, wie die Organisation sein wird, wer teilnehmen wird. Und wichtig ist, dieses Momentum zu der nächsten Stufe auch zu kommen, diese Entschädigungskommission einzurichten. Denn ansonsten bleibt das tatsächlich eine theoretische Angelegenheit. Und diese zweite Stufe ist notwendig, damit es praktische Gerechtigkeit für die Opfer gibt.
Da ist also noch einiges zu tun von Seiten der Staaten, die dieses Schadensregister jetzt aufgesetzt haben. Der zweite Schritt wäre diese Kommission, das haben Sie gerade gesagt. Auf der anderen Seite geht es ja am Ende darum, ob Russland zahlt. Und auch da kann man sich vorstellen, werden die Widerstände groß sein. Also ist das am Ende ein theoretisches Projekt, solange Wladimir Putin noch regiert? Oder denken Sie tatsächlich, dass auch während der Regierungszeit von Wladimir Putin die Schäden noch beglichen werden können?
Also das ist natürlich die Frage aller Fragen, die auch natürlich jeder der Antragsteller haben wird. Russland stellt kein Geld zur Verfügung zurzeit, wird auch auf absehbare Zeit wohl nicht dazu bereit sein. Es gibt, wie bekannt, eine ganze Reihe von eingefrorenen russischen Guthaben. In erster Linie die Guthaben der russischen Zentralbank in europäischen, aber auch amerikanischen Banken. Eine Frage wäre, und die Ukraine drängt darauf, diese eingefrorenen Guthaben für Entschädigungszahlungen zur Verfügung zu stellen. Dazu sind im Augenblick zumindest die westlichen Staaten nicht bereit. Wozu sie bereit sind und was die EU vor wenigen Tagen entschieden hat, ist, Erträge aus diesen Guthaben zur Verfügung zu stellen. Allerdings im Moment von EU-Seite für die Finanzierung von militärischer Hilfe und ich sage jetzt mal in Klammern noch nicht für Entschädigungen. Das wäre eine weitere Möglichkeit, die allerdings von der Größenordnung her bei weitem nicht ausreichen würde.
Und was denken Sie angesichts dessen? Ist es dann doch eher realistisch, dass ein Großteil der Schäden erst nach Ende des Krieges beglichen werden könnte?
Meine persönliche Schätzung ist, dass eventuell eine Lösung wie bei einer früheren UN-Entschädigungskommission einen Weg bieten wird. Nach dem Krieg des Irak, der Invasion des Irak von Kuwait 1991, hatte der Sicherheitsrat der UN damals eine Entschädigungskommission eingerichtet. Und die Finanzierung kam damals aus Erlösen von irakischen Ölverkäufen. Diese Lösung wäre erst nach Ende des Krieges. Insofern eher diese Erträge, die ich vorhin erwähnt habe, die würden früher kommen, aber die werden sicher nicht ausreichen, um alle Anträge zu bedienen.
Sagt Norbert Wühler, Jurist und derjenige, der unter der Schirmherrschaft des Europarats das Schadensregister für Kriegsschäden in der Ukraine aufgesetzt hat. Das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet. In gut 2 Monaten sind Europawahlen und vor allem das rechte Lager könnte bei den Wahlen dazugewinnen. Traditionell also Parteien, die eher europaskeptisch sind. Umfragen zur Europaskepsis unter den Bürgerinnen und Bürgern sind aber gar nicht so eindeutig, wie man es vielleicht denken könnte. Das Eurobarometer, eine regelmäßige Umfrage des EU-Parlaments, zeigt zum Beispiel, insgesamt wird die Bevölkerung nicht skeptischer gegenüber der EU. Aber die Menschen sind immer dann besonders kritisch, wenn es große Krisen gibt. Das trübt das Bild dann doch, denn an denen hat es in den vergangenen Jahren ja nicht gemangelt. Stichwort Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Katrin Schmidt hat die Hintergründe.
Geht es nach der Begeisterung, die diese quasi Europahymne im Netz verursacht, gibt es eigentlich überhaupt kein Problem.
Willkommen in Europa, bleib hier, Torik Dotra, Europa, ba, Europa, ba.
Denn mit diesem Song tritt der Niederländer Joost Klein beim Eurovision Song Contest an. Das Video voller Europafahnen sprengte in den ersten Tagen nach Veröffentlichung auf YouTube viele Rekorde. Er ehre, sagt Joost Klein mit diesem Lied, seinen verstorbenen Vater und dessen Glaube an einen Kontinent der offenen Grenzen. Tja, Europa. Fragt man Menschen, die wissenschaftlich drauf gucken, messen die aktuell weniger Begeisterung. Im Gegenteil, sagt Susie Dennison vom European Council on Foreign Relations.
In den letzten Jahrzehnten haben Europas Bürger immer wieder das Gefühl gehabt, dass ihnen die Entscheidung genommen wird. Das war bei der Finanzkrise so, dann in der Corona-Pandemie, nun noch der Krieg in der Ukraine. Und das wollen sie in Zukunft nicht mehr akzeptieren.
Eine Erklärung, die sich so auch in manch Europa-Umfrage findet. Wobei die wohl umfassendste Erhebung in allen 27 Ländern, das Eurobarometer, kommt zu dem Schluss, 72% der Befragten sehen ihre EU-Zugehörigkeit positiv. Bei den besonders Jungen bis 24 Jahre sind es sogar weit über 80%. Andersherum betrachtet bleibt aber natürlich ein nicht unerheblicher Teil an eher Europaskeptischen. Woran liegt's? Womöglich werden in Brüssel zu große Worte gefunden, sagt Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik.
Das heißt, Erwartungen werden geschürt, die dann so nicht erfüllt werden. Und das führt natürlich zu einem gewissen Frustrationspotenzial und zu Enttäuschungen. Das heißt, die Erwartungen, dass Europa die großen Fragen löst, die großen Probleme löst, die sind hoch. Und Europa braucht Zeit und Geschlossenheit, um diese Fragen wirklich lösen zu können.
Und klar wisse auch jeder, dass etwa Klimakrise, Steuerung der Migration und Kampf gegen Inflation in Brüssel nicht mal ebenso eingetütet werden können. Trotzdem werde die EU oft zum Sündenbock gemacht, auch in der nationalen Politik, quasi unter Leugnung der eigenen Rolle.
Als ob wir nicht mit dabei wären bei den Entscheidungen, die getroffen werden. Und all das führt natürlich auch zu einer Wahrnehmung, die kritisch und skeptisch ist und zu einer Stimmungslage, die entweder passiv ist, also die breite Mehrheit ist dann indifferent oder kommuniziert und spricht darüber wenig. Und dann haben wir eine Situation, die natürlich eigentlich die Europäische Union unter Druck setzt.
Die Punkte auf der Habenseite dringen dann noch weniger durch. Etwa, dass die EU erheblich pusht beim Ausbau der erneuerbaren Energien, dass sie mit dem Chips Act und dem ersten künstliche Intelligenzgesetz weltweit Pfade in die Zukunft gelegt hat und dass sie die Macht der großen Online-Plattformen der Tech-Konzerne begrenzt zum Wohle der Verbraucher. Die Liste wäre weit länger, doch wird häufig nicht mal angelesen, so Politikwissenschaftler Paul Schmidt. Und dann ist da noch der Aufwind der europakritischen, teils extremen Parteien am rechten Rand in vielen EU-Ländern.
Antieuropäische Rhetorik und der Diskurs, der die europäische Integration total ablehnt, ein Austritt, das ist sehr stark gepachtet bei Rechtspopulisten. Aber Europakritik kann aus allen Richtungen des politischen Spektrums kommen, wo man Schlagzeilen produzieren möchte, kurzfristig punkten möchte und wahrscheinlich mehr am Problem interessiert ist als an einer gemeinsamen, effizienten europäischen Lösung.
Ein Betonen der Binsenweisheit, die EU ist das, was wir draus machen, könnte dagegen das Interesse an den Europawahlen steigern. Wobei, auch hier ist das besagte Europabarometer gar nicht so pessimistisch. Denn demnach wollen weit mehr als 2/3 der Befragten in Deutschland Anfang Juni ihr Kreuzchen machen.
Katrin Schmidt berichtete vor den Europawahlen darüber, woher die Skepsis gegenüber der EU kommt und wer sie nutzt. Das war Europa heute an diesem Mittwoch. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.